Liebe Schwestern und Brüder, bin ich verständlich? So gut?
Ja, verständlich, aber ich verstehe ein bisschen.
Ich habe gefragt, ob ich phonetisch verständlich bin. Okay. Ja, das ist ja so ein Zeitpunkt im Rahmen des Tages, wo man so mit der Schläfrigkeit kämpft. Ich vermute, dass ihr nicht lange schläfrig sein werdet. Ich habe keinen einfachen Part heute. Und ich werde eine ganze Menge nicht erfreuliche Dinge sagen. Aber es ist mir wichtig, dass es wirklich aus der Haltung der Wahrhaftigkeit heraus geschieht und dass nicht ein frustrierter, passionierter Pfarrer jetzt hier vorne steht und seine Abrechnung mit seinem früheren Arbeitgeber hält. Das gegenwärtige Drama der Kirchen der Reformation, und ich muss dazu sagen, dass es natürlich jetzt gerade auch für die deutsche Situation nicht nur speziell die lutherische Kirche ist, sondern dass innerhalb Deutschlands, innerhalb der EKD im Grunde sozusagen eine Gemengelage von evangelisch vorhanden ist, die sich natürlich sowohl lutherisch von der Herkunft prägt, als auch reformiert, als auch uniert. Es gibt ja diese drei Formen innerhalb des verfassten, also landeskirchlich verfassten Protestantismus. Ich beginne mit einem Zitat, könnte fast raten lassen, von wem es ist. Ich sage es aber. Es ist von dem Papst, der heute noch nicht erwähnt wurde, nämlich von Papst Benedikt XVI. Was Luther umtrieb, war die Frage nach Gott, die tiefe Leidenschaft und Triebfeder seines Lebens und seines ganzen Weges war diese Frage: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Diese Frage hat ihn ins Herz getroffen und sie stand hinter all seinem theologischen Suchen und Ringen. Theologie war für Luther keine akademische Angelegenheit, sondern das Ringen um sich selbst, und dies wiederum war ein Ringen um Gott und mit Gott. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Dass diese Frage die bewegende Kraft seines ganzen Weges war, das trifft mich immer wieder ins Herz. Denn wen kümmert das heute eigentlich noch? Auch unter den Christenmenschen. Muss man dem Säkularisierungsdruck nachgeben, modern werden durch die Verdünnung des Glaubens? Aber nicht Verdünnung des Glaubens hilft, sondern nur, ihn ganz zu leben in unserem Heute. Das ist die zentrale ökumenische Aufgabe, in der wir uns gegenseitig helfen müssen, tiefer und lebendiger zu glauben. Diese Worte hat Papst Benedikt im September 2011 im Augustinerkloster in Erfurt bei dem Treffen mit dem Rat der EKD gesagt. Ich ermutige euch, überhaupt, das kann man alles internetmäßig sehr schön abrufen, Augustinerkloster Erfurt. Benedikt hat ja zwei substanzielle Dinge gehabt, also seine Ansprache vor dem Rat und seine Predigt in dem ökumenischen Wortgottesdienst, der auch in diesem Rahmen im Erfurter Augustinerkloster stattfand. Und was mich dabei besonders anspricht, ist, dass er genau diese Frage Luthers, also die Gottesfrage, die Frage nach Gottes Gnade, dass er die völlig zutreffend in das Zentrum von Luthers Existenz stellt und dann zugleich eben deutlich macht, wie gehen wir damit um? Diese Frage interessiert doch heute fast keinen mehr. Und nun ist die Verdünnung des Glaubens, also ist Modernität das, dass wir sagen, na, das können wir nicht mehr halten und das ist nicht mehr innen und das kann der moderne Mensch auch nicht verstehen und das auch nicht. Und dass wir so eine Reduktionsform von Christsein unter die Leute bringen, sagen, na ja, wenn sie wenigstens 30% glauben, ist besser, als sie glauben nichts. Nein, Benedikt hat, finde ich, eine sehr schöne Formulierung gefunden, um das auszudrücken. Nicht die Verdünnung des Glaubens hilft, sondern ihn ganz aus der Fülle heraus, ihn ganz zu leben in unserem Heute. Wir hatten von der Präsenz, welchem Referat, und so viele Referate jetzt schon gehört, man weiß es gar nicht mehr genau, wer das Gute gesagt hat, also dass die Präsenz, dass die Gegenwärtigkeit Gottes, dafür ist ja der Heilige Geist in besonderer Weise zuständig sozusagen. Also dieses, den Glauben in unserem Heute ganz in der Fülle zu leben. Das ist die zentrale Aufgabe. Und das von den Gaben, die wir gegenseitig empfangen, dass das eben auch entscheidend dazugehört, dass wir uns helfen, tiefer und lebendiger zu glauben. Und dass wir uns nicht helfen, oberflächlicher zu werden. Man könnte ja sagen, wir helfen uns so in der gemeinsamen Modernität. Du streichst bei dir, streich bei mir und da finden wir uns dann irgendwo. Also, mich hat dieses, diese Rede von Benedikt sehr angesprochen und ich finde, sie führt uns mitten in die ökumenische Aufgabe hinein. Die Kirchen der Reformation in Deutschland, soweit ich sie kenne, haben sich leider von dem Grundanliegen der Reformation meilenweit entfernt. Nicht mehr die Frage nach dem gnädigen Gott, der in seiner einzigartigen Barmherzigkeit den sündigen Menschen rechtfertigt, also von der Macht der Sünde befreit, ihn liebevoll annimmt als sein Kind, nicht mehr diese Frage ist entscheidend, denn der gute Gott muss ja sowieso gnädig sein. Nicht mehr die Frage nach Gottes Barmherzigkeit prägt die Kirche weder in ihrer Theologie noch in ihrer Seelsorge, weder in ihrer Verkündigung noch in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild. Sondern grundlegend ist die Frage nach der gnädigen Akzeptanz durch die Gesellschaft geworden. Genauer gesagt, die gnädige Akzeptanz durch die politisch-kulturellen Eliten unserer Gesellschaft. So hat sich für die Kirchen der Reformation die Frage nach dem gnädigen Gott groteskerweise zur Frage nach der gnädigen Gesellschaft, nach der gesellschaftlichen Anerkennung, nach der gesellschaftlichen Akzeptanz verwandelt. Eine Wandlung der besonderen Art. Für diese gnädig wohlwollende Akzeptanz durch die gesellschaftlichen Milieus, Gruppierungen und Medien, die sogenannt fortschrittlich gelten, wird fast jede Form der Verdünnung des Glaubens, um diesen Begriff von Benedikt zu verwenden, wird fast jede Form der Verdünnung des Glaubens praktiziert, mit dem Anspruch, modern und auf der Höhe der Zeit zu sein, halten die evangelischen Kirchen ständig nach neuen gesellschaftlichen und politischen Bedeutungsfeldern und vermeintlich relevanten Themen Ausschau. Da hinein zeichnet sich hier auch eine relativ plumpe, aber sehr wirkmächtige Unterscheidung. Die evangelische Kirche ist die moderne Kirche und die katholische Kirche ist die altmodische Kirche. Beschrieben wird dieser Verdünnungsvorgang des Glaubens und geistlichen Lebens meist unter der propagandistischen Parole der evangelischen Freiheit, des evangelischen Freiheits- und Aktualitätsgewinns und dass die evangelische Kirche immer nahe bei den Menschen ist als Ausdruck der ausgrenzungsfreien Liebe Jesu. Die vom derzeitigen landeskirchlichen Protestantismus praktizierte Verdünnung des Glaubens, man kann sie auch mit Recht mit dem Begriff der Selbstsäkularisierung beschreiben, mit der man hofft, seine gesellschaftliche Bedeutung als Volkskirche zu erhalten bzw. zu retten, ist besonders durch zwei Rückbauten und einen Neubau gekennzeichnet. Als Rückbauten stellen sich mir einerseits dar die Entnormierung der Heiligen Schrift. Aus der Bibel als Gottes autoritativem Wort wirkt eine Vielzahl völlig unterschiedlicher historischer Texte antiker Religiosität. Und andererseits, der zweite Rückbau, ist der Bedeutungsschwund, theologisch gesagt, der Christologie. Das heißt, Jesus Christus verliert in Gottesdienst, Theologie und Glaube seine zentrale Stellung. Er geht auf bzw. unter in einer Form mehr oder minder allgemeiner moralischer und lebenskundlicher Religion mit einem grenzenlosen guten Gott. Der Neubau des derzeitigen Protestantismus, verbunden mit einer massiven Abwertung der Ortsgemeinde, der Gemeinde überhaupt, ist ein neuer evangelischer Klerikalismus ungeahnter Art, auf der Basis eines funktionalen Kirchenverständnisses. Dieses funktionale Kirchenverständnis der Kirche, ich werde das dann noch genauer erklären, macht den Weg frei, um eine populäre Werbeslogan zu verwenden. Dieses funktionale Kirchenverständnis macht den Weg frei zur Installierung ganz neuer Macht- und geldfunktionaler Leitungs- und Entscheidungsbefugnisse und Handlungsräume. Jetzt im Einzelnen. Also mir ist auch ganz wichtig, dass ihr das spürt. Diese Analyse ist sehr schmerzhaft und da ist auch einfach viel Schmerz und Trauer drin enthalten. Das soll nicht so analytisch trocken bei euch anfangen. Der heutige Kernschaden der Kirchen, der Reformation, ist der Verlust des grundlegenden und normierenden Zeugnisses der Heiligen Schrift. Sowohl für den Glauben als auch für das Handeln der Kirche, als auch für den Glauben und das Handeln des einzelnen Gläubigen. Die Bibel ist in ihrer Auslegung in unserer Kirche gerade über die letzten 50 Jahre radikal subjektiviert und verdiesseitigt worden. Der biblische Kanon zerfällt in eine Vielzahl ganz unterschiedlicher religiöser Texte, deren Bedeutung für das Heute von Glaube und Kirche sich überhaupt erst beweisen, sich überhaupt erst rechtfertigen muss, wenn man überhaupt noch eine finden kann. Landesbischof Meister, der Richard kennt ihn, er hat nämlich in Stuttgart mit ihm diskutiert, Landesbischof Meister von der Hannoveranischen Kirche, illustriert dies in einem Vortrag, den er 2014 vor an sich frommem Volk gehalten hat, in Kriegen hat er den gehalten, bei der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste, über die Bibel als Grundlage von Glauben und Theologie sehr anschaulich. Bischof Meister sagt, die Bibel ist nicht einfach Autorität, weil sie Gottes Wort enthält. Hier haben die modernen Säkularisierungsprozesse zu einer grundsätzlichen Infragestellung nicht nur der biblischen Autorität geführt. Autorität muss heute notwendigerweise eine sich legitimierende Autorität sein. In diesem Sinne kann die Bibel nur noch dann als Autorität anerkannt werden, wenn sie in der individuellen Lebensführung als hilfreich, sinn- und lebenserschließend erfahren wird. Soweit das Zitat des Bischofs. Der Mensch und das, was ihm irgendwie plausibel ist, wenn überhaupt, ist der Maßstab des biblischen Wortes. Der Mensch wird hier zum Herrn des Verfahrens. Das Gegenüber der Botschaft, die ihn rechtfertigen sollte, dreht sich gerade um. Der Mensch wird der, der die Bedeutung des Bibelwortes rechtfertigt oder eben halt nicht. Das Gegenüber der biblischen Botschaft verliert auf dieser Grundlage jedes Profil, verliert jedes Recht, als Anrede und Anspruch Gottes gehört zu werden. Wie weit, wie unendlich weit ist doch der heutige landeskirchliche Protestantismus von dem Barmer Bekenntnis entfernt, der bekennenden Kirche, die 1934 sagen konnte, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Ich sage das nochmals, weil es nachher so gut ist. Das ist der erste zentrale Satz. Das Barmer Bekenntnis besteht aus 6 Bekenntnissätzen und 6 Verwerfungen. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wie weit ist von diesem Bekenntnissatz diese Hermeneutik des Landesbischofs Meister entfernt? Und er ist eine der führenden Gestalten des derzeitigen Protestantismus. Eine gravierende Folge dieses Prozesses des Autoritätsverfalls der Bibel ist es, dass die bibellesende Gemeinde von der Kirche selber als äußerst problematisch empfunden wird. Peter Hutten hat so schön heute Morgen gesagt, es ist ein Erkennungszeichen geistlicher Bewegung, dass die Bibel als Wort Gottes in die Hände der Gemeinde kommt, dass die Christen das Wort Gottes lesen können. Wir erleben im landeskirchlichen Protestantismus genau die umgekehrte Bewegung. Es wird als problematisch empfunden, dass der einzelne Christ, dass Hauskreise, dass es Gruppen gibt, die Bibel lesen, wenn sie nicht durch eine historisch und politisch auf dem neuesten Stand befindliche Theologie angeleitet wird, die ihr sagt, wie sie es richtig zu verstehen hat und ganz besonders, wie sie es nicht verstehen hat. Hier fällt ein Grundelement und ein Erkennungsmerkmal der reformatorischen, ja generell jeder geistlichen Erneuerungsbewegung, das fällt, nämlich die bibellesende Gemeinde, der bibellesende Christ, fällt dem Verdikt des naiven, vorurteilsbehafteten Biblizismus zum Opfer, den es gerade zu überwinden gilt. Also der Vorwurf, wenn du als Christenmensch, ohne dass du von einer politisch korrekten Theologie angeleitet wirst, Bibel liest, musst du notwendigerweise in der Sackgasse des Biblizismus oder des Fundamentalismus landen. Und bevor du das machst, lässt es besser bleiben. Erst die verschiedenen Siebe einer zeitgemäßen Theologie, die das Bibelwort vorsortieren und Aussagen, die als emanzipationsfeindlich oder menschenrechtswidrig empfunden werden, aussortieren, verhindern einen solchen schädlichen Biblizismus und ermöglichen, falls es überhaupt notwendig ist, die passgerechte Bibellektüre des aktuellen landeskirchlichen Toleranzprotestantismus. So hat in diesen Prozessen der theologischen Zensur, der konsequenten Moralisierung, des Ewigkeitsverlustes und der Subjektivierung die Bibel nicht nur den Charakter des Wortes Gottes verloren, ja, sie hat als Grundlagenbuch der Bibel jeglichen Charakter der Autorität verloren. Die Kirche, die in ihrem Wesen durch das Wort der Heiligen Schrift begründet ist, ja geschaffen ist, verweigert in grotesker Weise diesem Wort die autoritative Vollmacht der Begründung, der Stiftung von Einheit und der prophetischen Kritik und macht damit selbst die Auslegung und Handhabung der Bibel zu einem beliebig entnormierten Manövrierfeld. Die Bibel wird zum Steinbruch, aus dem man sich das Wenige, was man noch meint zu brauchen, herausholt. Oft reicht schon für kirchliches Handeln der Hinweis auf die von jedem Gebot, von jedem Inhalt entkernte Liebe Jesu, die man daran erkennt, dass sie niemand ausgrenzt. Begrüßt und gelobt wird dieser Prozess als evangelische Hermeneutik der toleranten Vielfalt. Bei näherer Betrachtung ist allerdings diese tolerante Vielfalt sehr eintönig und auch wenig tolerant. Ich sehe in diesem ganzen Prozess des kirchlichen Autoritäts- und Bedeutungsverfalls der Bibel die große satanische Versuchung, den großen Angriff des Feindes, ein wesentliches Kennzeichen dieser Versuchung oder noch klarer dieses dämonischen Angriffs ist die Umdeutung, dass der zerstörerische Verfall des Wortes Gottes als evangelische Freiheit gepriesen wird. So sägt die Kirche des Wortes den Ast ab, auf dem sie sitzt, beziehungsweise sie zerstört durch die Auflösung ihres eigenen Fundaments sich selbst. Theologisch-geistlich ist die kirchliche Normalität häufig sehr leer gelaufen. Die Bibel spielt oft keine Rolle. Ich habe viele kirchliche Versammlungen und Pastorentreffen erlebt, in denen die Bibel überhaupt nicht vorkam. Falls bei einer kontroversen Diskussion doch einmal ein Gesprächspartner den Mut hatte, sich auf eine biblische Aussage, reformatorisch ist das der Schriftbeweis, ein elementares theologisches Argument, wenn also ein Gesprächspartner in diesen Kreisen mal den Mut hatte, sich auf eine biblische Aussage zu beziehen, wurde er häufig mit der Aussage kaltgestellt: Ach, was soll das, mit der Bibel kannst du doch alles begründen. Biblisch-theologisches Wissen wird häufig gerade innerkirchlich immer wieder dazu benutzt, um durch Hinweise auf die Widersprüchlichkeit und die geschichtliche Rückständigkeit der Bibel ihre Bedeutung zu entwerten. Also das ist für mich ein besonders grotesker Fall, dass theologisches Wissen dazu benutzt wird, um die Bibel zu entwerten. Und so erleben sich auch immer mehr Pfarrer, immer weniger als Verkündiger des Wortes Gottes, als Hirten und Seelsorger ihrer Gemeinden, gegründet in der Heiligen Schrift und inspiriert durch den Heiligen Geist, sondern sie erleben sich als freistehende Manager einer gesellschaftlichen Großorganisation, die durch Steigerung ihrer Aktivitäten dem Mitglieder- und Bedeutungsverlust, Mitgliederverlust und Bedeutungsverlust in der eigenen Filiale entgegensteuern sollen. Kein Wunder, dass es immer mehr ausgebrannte Pfarrer gibt. Dass auch immer mehr Pfarrer eben scheitern. Es gibt nichts Schlimmeres, liebe Geschwister, als ein Christentum ohne Jesus Christus. Unsere Kirchen sind auf dem besten Wege, genau dies zu installieren. Da man als moderne Religion der Liebe, der Vielfalt und der Toleranz die Sünde und ihre zerstörerischen Ausmaße und Auswirkungen in der Zeit und besonders in der Ewigkeit als unzeitgemäß und fundamentalistisch ablehnt, erscheint der Mensch auch nicht als verlorener und erlösungsbedürftiger Sünder. Ja, die Sünde ist dem modernen, postmodernen Protestantismus ein eher peinlicher Begriff. Von Sünde wird höchstens in ethischen Zusammenhängen noch gesprochen, zum Beispiel beim Umgang mit der Umwelt oder jetzt in der Flüchtlingskrise. Aber Sünde als existenzielle Kategorie des Menschen und der Schöpfung, dieses Verfallensein in die Ablehnung gegen Gott beziehungsweise in die Auflehnung gegen ihn und gegen sein Gebot, dieses existenzielle Verständnis von Sünde erscheint zunehmend als fremd. Damit entscheidend verbunden verlieren auch Gericht und Gnade, ja das ganze rettende Heilswerk Gottes durch Jesus Christus, sein versöhnendes Sterben, dass er den Preis für unsere Sünde bezahlt hat, sein versöhnendes Sterben, seine siegreiche, neues Leben schenkende Auferstehung, all dies verliert massiv an theologischer Bedeutung und erst recht an geistlicher Kraft. Die exklusive Der Next?
Ja.
Okay. Danke.
Eins.
Ja. Die exklusive Erlösung des Menschen durch Jesus Christus ist zischsündig. Kann man das ein bisschen anders stellen? Oder der Priest? Ja. Also, die exklusive Erlösung des Menschen durch Jesus Christus, weil jeder Mensch Jesus braucht, das erscheint als ein antimodernes theologisches Denken, als toleranzgefährdender Exklusivanspruch des christlichen Glaubens. Der sei Gott sei Dank überholt. Dieser Verlust der Zentralität von Jesus Christus angesichts eines kirchlichen Verständnisses des Menschen, das seine Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit verschweigt, hat folgenschwere Auswirkungen. Die folgenschwerste ist wohl, dass natürlich jede Mission überflüssig wird. Ja, sie wird sogar als gefährlich empfunden. Sie wird kirchlich sehr schnell verdächtig. Missionarische Gruppen haben ruckzuck das Image, dass sie Sektierer sind. Denn Mission erscheint ja als die manipulative Ausnutzung und Vereinnahmung von Menschen in Notsituationen, wenn sie diese ganze Thematik in gewaltigen Flüchtlingen das Evangelium von Jesus Christus bringen darf, mit Verfolgung sind die Kirchenleute die Ersten, die sagen, nein, 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 das geht auf gar keinen Fall. Mit dem schönen Argument, die armen Leute haben doch schon ihre Heimat verloren, dann dürfen wir ihnen doch jetzt nicht den Glauben rauben. Ja, überhaupt. Warum soll denn ein Mensch Jesus brauchen, wenn er zufrieden ist? Da die Ewigkeit so gut wie keine Rolle spielt, gibt es ja auch keine Verlorenen. Der Verlust der zentralen Ausrichtung der Kirche auf Jesus Christus bringt eine Kirche hervor, die alles Mögliche sein will, aber auf gar keinen Fall missionarisch. Wie gesagt, missionarische Gruppen werden schnell verdächtigt, werden sicher Leute unter uns geben, die das aus eigener Erfahrung bestätigen können. Und Matthäus 28, 18 bis 20, ja schließlich ein elementarer Text, erscheint innerkirchlich, wenn überhaupt, nur noch im Zusammenhang der Kindertaufe. So fördert die kirchliche Verkündigung den folgenschweren Aberglauben, dass wir Menschen zwar Bildung und Aufklärung brauchen, aber gewiss keine Erlösung, erst recht keinen Erlöser, Jesus den Messias. So darf Jesus im besten Falle innerkirchlich der kirchlichen Verkündigung und Öffentlichkeitsarbeit als ethischer Lehrer oder als Bildungsplan präsent sein. Während die Kirche sich geistig verdünnt und das Evangelium von Jesus Christus verdunstet, erschafft sie sich als gesellschaftlich starke und relevante Institution neu. Bei dieser Neuerschaffung der Kirche spielt das grundlegende und begründete Wort Gottes meist keine Rolle. Die Kirche, diese Kirche, braucht keine geistliche Legitimation. Sie versteht sich nicht als Kreatura mergi, als Geschöpf des Wortes Gottes. Sie begründet sich im Rahmen eines gesellschaftlich funktionalen Verständnisses selbst. So erleben wir eine erstaunliche Verwandlung. Nicht mehr die biblisch-theologische Begründung ist für die Kirche entscheidend, sondern ihre gesellschaftlich funktionale. Okay. Ja, das war gut. Jetzt ist es so, ein bisschen mehr Saft.
Okay.
Ja. Eins. Ist es verständlich? Ja?
Okay.
Also wir erleben diese erstaunliche Verwandlung. Nicht mehr die biblisch-theologische Begründung ist für die Kirche entscheidend, sondern ihre gesellschaftlich funktionale. In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts verloren die Kirchen der Reformation Stück für Stück ihr Vertrauen in die begründende Leistung des Wortes Gottes für die Kirche. Die These von Barmen 3, ich habe ja Barmen 1 schon mal zitiert, ich will Barmen 3 auch noch zitieren, weil wir uns deutlich machen müssen, das ist ja ganz so furchtbar lange hier, das sind gerade 82 Jahre. Und das klingt, als wäre das, ich weiß nicht, wie alt. Also in Barmen 3, dem dritten Bekenntnissatz dieses Bekenntnisses, wird Folgendes über die Kirche gesagt: Die christliche Kirche ist die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung, mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum, also Jesu Christi Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung, seiner Wiederkunft lebt und leben möchte. So hat sich Kirche einmal beschrieben. Und diese theologisch-biblische Beschreibung, Begründung der Kirche, hat sich nach meiner Einschätzung in den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts zunehmend verbraucht. Es gab in der Kirche keine biblisch-christologisch konzentrierte Spiritualität mehr, oder wenn, dann nur in Randgruppen, die dieses Verständnis der Kirche als Schöpfung des Wortes, die auf Jesus Christus fundamental ausgerichtet ist, die dieses Verständnis der Kirche kommuniziert und lebendig erhalten hätte. Biblisch begründete Theologie wurde relativ schnell in eine ideologische Ecke geschoben mit dem Vorwurf, sie verkenne die gesellschaftliche Realität und würde einfach nur ein theologisches Gedankengebäude aufbauen. Die gesellschaftlich funktionale Begründung und Sichtweise der Kirche, die heute durchgängig die Kirchen der EKD bestimmt, trennt sich bewusst von der bisherigen biblischen Sicht der Kirche, ihrer Begründung, ihrer Gestalt und ihrer Leitung. Dafür bringt die gesellschaftlich funktionale Sichtweise der Kirche entscheidend die Kategorien der Professionalisierung, der Spezialisierung, der Effizienz und der Hierarchisierung in das Leben der Kirche hinein. Kirchenleitung muss ja nun ständig neu entscheiden, in welchem gesellschaftlichen Feld kirchliche Aktivität gebraucht werden. Und da das ja alles effizient sein muss, qualitätsorientiert, wird ein permanentes System von Bemessungen und Qualitätskriterien entwickelt. Und in dieses Prozedere hinein laufen ständig Fusionen. Ständig wird irgendetwas fusioniert. Meist Gemeinden oder dann Kirchenkreise, immer mit einem riesen Aufwand. Das Ganze entwickelt sich aber eben nicht von unten nach oben, sondern umgekehrt von oben nach unten. Da überhaupt nur Kirchenleitung und Kirchenverwaltung, besonders Kirchenverwaltung, in diesem Prozess nimmt die Bürokratie immer mehr eine ganz entscheidende Bedeutung an, wird immer wichtiger, da eben nur Kirchenleitung und Verwaltung die ausreichende Kompetenz und die finanzielle Übersicht hat, wie diese komplizierte gesellschaftliche Großorganisation zu steuern. Und an dieser Stelle, liebe Geschwister, muss deutlich werden, die evangelische Kirche in Deutschland, gilt für die katholische ähnlich, verliert ständig massiv Mitglieder und nimmt ständig mehr Geld ein. Müsst ihr euch mal klar machen. Das ist ein Grundelend dieser ganzen Situation. Diese gesellschaftlich funktionale Sicht der Kirche ist nur möglich durch massive Kirchensteuereinnahmen. Weil die Kirche mit der Kirchensteuer an der wirtschaftlichen Prosperität hängt, spielen die Mitglieder fast keine Rolle. Also finanziell. Eine Kirche, die permanent kleiner wird, spielt permanent mehr Geld ein. biblische Begründungen, theologische Maßstäbe spielen dabei eine äußerst untergeordnete Rolle. Das hat den großen Vorteil, sarkastisch gesagt, also in Anführungszeichen, dass man durch Gottes Wort auch nicht mehr in Frage gestellt werden kann. Entscheidend wichtig dagegen sind die effizienten gesellschaftlichen Organisations- und Entscheidungsmodelle, die die richtigen Finanzströme ermöglichen. Das erste Opfer dieses neuen evangelischen Klerikalismus, der selbstbewusst ohne die Heilige Schrift auskommt oder wo er sie benutzt, wird sie zum reinen Ornament. Das ist dann besonders krass. Das erste Opfer dieses neuen evangelischen Klerikalismus sind die Gemeinden, sind die Ortsgemeinden und ihre Gottesdienste. Obwohl dieses neue Verständnis der Kirche ja nichts als seine eigene institutionelle Selbsterhaltung will, ist es offensichtlich, dass dieser klerikale Turmbau zu Babel ohne Zukunft ist und seiner eigenen Zerstörung entgegengeht. Der Protestantismus als Religion, könnt ihr noch? Geht's noch? Also ich habe noch ein bisschen. Ja, aber es ist jetzt halb vier, ja. Der Protestantismus als Religion der Liebe, der bunten Vielfalt und der Toleranz hat sich als kirchliches Großprojekt die vielfältige Unterstützung, ja Durchsetzung der Gender Agenda auf allen Ebenen auf seine Fahnen geschrieben. Hier lebt er in seinen Koalitionen und Netzwerken. Hier ist er kreativ am Werk. Hier ist er fest in den gesellschaftlich fortschrittlichen Milieus beheimatet. Der erste Schritt in diesem protestantischen Großprojekt, das etwa vor 25 Jahren in seinen Vorläufern auf synodaler und Kirchenkreisebene begann, ist die Installierung der kirchlichen Trauung der Homo-Ehe. Eine Landessynode nach der anderen, Berlin, Rheinland, Schaumburg-Lippe, waren jetzt gerade die letzten aktuellen, beschließt oft fast im gleichen Wortlaut, oft fast in der wörtlich gleichen Begründung, die kirchliche Einrichtung der Homo-Trauung als Ausdruck der antidiskriminierenden Kraft der Liebe Jesu und der notwendigen gesellschaftlichen Gleichstellung. Diese Beschlüsse werden meist mit großer Mehrheit gefasst. Widerspruch erfolgt nur schwach. Wer es wagt zu widersprechen, trägt das Stigma des menschenfeindlichen, homophoben Fundamentalisten. Parallel wird dazu als zweiter Schritt synodal festgestellt, dass jedes Geschlecht, also nicht nur zwei, beziehungsweise jede sexuelle Orientierung schöpfungsgemäß ist, also Gott gewollt und gleichwertig. Und damit ist die Ehe für alle schon vor der Tür und wird kirchlich beworben. Weiter geht es mit der homosexuellen Elternschaft und der Neudefinition der Familie. Auch hier ist die Kirche vorne mit dabei. Als engagierte Propagandistin mit der Parole, es gibt keinen Unterschied zwischen Vater und Mutter, allein die Qualität der Beziehung zählt, ist der Protestantismus ein wichtiger Protagonist der zerstörerischen Gender-Agenda, deren Ziel es ist, die Heterosexualität mit ihrer Komplementarität der beiden Geschlechter völlig zu entnormieren. Der klassische Atheismus hat versucht, den Schöpfer abzuschaffen. Die Gender-Agenda versucht, die Schöpfung abzuschaffen. Das ist also ganz konsequent. Dass unsere Kirchen da vorne mit dabei sind, das ist ein großer, großer Schmerz. Aber wer sich so vom Wort Gottes trennt, das ist im Grunde eine völlig klare Konsequenz. Da es keine einzige Bibelstelle gibt, die dieses kirchliche Projekt der Homotrauung positiv stützt, aber eine Reihe, die das Thema gelebter Homosexualität klar negativ benennen, bedient sich der herrschende Protestantismus entweder der Deutung, die biblisch beschriebenen Sachverhalte sprechen von etwas ganz anderem als das, was heute zur Debatte steht. Oder es wird klar gesagt, ja, die Bibel lehnt gelebte Homosexualität eindeutig ab, ja, das wissen wir, das stimmt. Doch wir sind heute weiter, wir haben klare wissenschaftliche Erkenntnisse, die eindeutig belegen, dass dies nicht stimmt, dass auch Paulus völlig falsch lag. Während der landeskirchliche Protestantismus mit großer Leidenschaft sich der Durchsetzung der Gender-Agenda verpflichtet weiß, ist der Lebensschutz, ist der Schutz der ungeborenen Kinder, ist der Schutz gegen Abtreibung ein völliges Tabuthema. Es kommt innerkirchlich nicht vor. Die einzigen Fürbitten für die Ungeborenen, die finde ich immer bei den Marienschwestern, das ist mir eine große Freude. Die Kirchen der Reformation, die heute so gerne und engagiert fast jedes ethische Thema aufgreifen, meiden dieses Thema mehr, jetzt will ich mal populär sprechen, als der Teufel das Weihwasser. Bezeichnenderweise kommt das Thema Schutz des ungeborenen Lebens auch theologisch nirgendwo vor. Denn wer Abtreibung thematisiert, diskriminiert Frauen in ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Das ist kirchlich ganz klar Konsens. Wer Abtreibung thematisiert, diskriminiert Frauen in ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Ich habe zweimal am Marsch für das Leben in Berlin teilgenommen. Die Kirchen der Reformation bieten hier einen wahrhaft traurigen Anblick. Fast keine kirchliche Unterstützung. Also ich war im letzten Jahr dabei, da ist ja dann Folgendes, ja, doch was Peinliches passiert. Der Berliner Bischof Tröge, der hat im Jahr vorher, beziehungsweise zwei Jahre vorher, hat er noch ein Grußwort geschrieben. Also es ging nur um schriftliche Grußworte. Und im letzten Jahr durfte er kein Grußwort schreiben, weil seine Kirchenleitung das verboten hat. Denn diese Geschichte ist also ganz üblicher frauenfeindlicher Fundamentalismus und da darf der landeskirchliche Protestantismus nicht präsent sein. Derselbe Protestantismus ist aber sehr wohl in der Lage, am Christopher Streetsdale in allen möglichen Kirchen Gottesdienste anzubieten. Mit hochkarätiger Kirchenleitung der Besetzung, da geht ihnen kein Auge über. 2015 nahmen von der evangelischen Kirche überhaupt keine Kirchenleiter teil. Der einzige Bischof der Herzen, der damit marschierte, war der Ulrich von Zahn. Von der katholischen Kirche nahmen vier Weihbischöfe teil, einer hat sogar noch predigt. Und ja, und es gab ganz, ganz viele Grußworte, einschließlich von Papst Franziskus. Von der evangelischen Kirche gab es zwei Grußworte, zwar der Bischof Juli aus Württemberg und der Bischof Renzing aus Sachsen. Als ich das erste Mal mit dabei war, das will ich nur noch erzählen, da wurde, weil wir waren immer in der St. Helpis Kirche und da wurde gebaut und wir haben sie gefragt, also die Organisationsleitung, ob der Abschlussgottesdienst im Dom stattfinden kann. Und das hat die Domgemeinde verboten, also nicht erlaubt. In dem Vorstand der Domgemeinde ist unter anderem die Frau Schwetzer, die jetzt also Präses der EKD-Synode ist. Ja, aber der Herr hat das wunderbar aus Medius Plus gemacht. Es war wunderbares Wetter und der alterliche tiefe Ort war der Lustgarten, also direkt vor dem Dom. Und das hat zur Folge gehabt, dass da viel, viel mehr Leute teilnehmen konnten und das eine sehr schöne Atmosphäre. Und ich saß da also auch mit dabei und dann habe ich mir diesen Dom, der da ja genau neben dran steht, angeguckt. Und da steht in goldenen Lettern die Schrift, auch goldene Letter, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So, okay, du sitzt hier draußen, weil du da nicht rein darfst. Und da habe ich also so den Herrn gefragt, sag mal, Jesus, lassen Sie dich denn da rein? Auf jeden Fall ist das schon eine, ja, eine sehr harte Erfahrung, wenn man so von seiner eigenen Kirche ausgesperrt wurde. Das andere Lieblingsprojekt des derzeitigen Toleranz- und Vielfaltsprotestantismus ist der Islam. Hier verstehen sich die Kirchen der Reformation und nicht nur diese mit ihrem großen Heer der Beauftragten für den interreligiösen Dialog und für die abrahamitische Ökumene als besonders wohlmeinende Interpreten des Islams als der Religion des Friedens, die den Westen auf jeden Fall religiös und kulturell bereichert. Irgendeine Form der kritischen Beschäftigung mit Formen des Islams und seiner mit dem Islam und seinen vielfältigen Erscheinungsformen ist innerkirchlich nicht vorgesehen. Und wo sie doch geschieht, wird sie abgestraft und exkommuniziert. Dabei kommen zwei zentrale Argumentationsfiguren zum Tragen. Zum einen wird alles, was nicht in das Bild des friedlichen Islams passt, so beschrieben, dass es mit dem Islam ja nichts zu tun habe, beziehungsweise krimineller Missbrauch auch einer an sich friedlichen Religion sei. Und das darf man ihr natürlich nicht anlassen. Zum anderen wird jede kritische Sicht auf den Islam innerkirchlich mit dem Argument unterbunden, diese Kritik nutze nur der politischen Rechten und fördere die Islamophobie. In der theologischen Begegnung mit dem Islam trifft eine wachsende, selbstbewusste Religion auf ein in Zahlen und Relevanz rückläufiges Christentum, das sich seiner eher unsicher ist. Am unsichersten ist man, das ist ja das Groteske, ist man sich bezüglich Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser. Denn dieses christliche Verständnis von Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, erschwere ja den vermeintlichen Dialog mit dem Islam, der ja grundsätzlich als nachchristliche Religion das Heilswerk Gottes durch Jesus Christus ablehnt. So präsentiert sich gerade in der Begegnung mit dem Islam das Christentum häufig als Religion ohne den störenden Sohn Gottes. Da passt das wie in einem Puzzle zusammen, wie die Theologie sozusagen innerkirchlich die Christologie schon abbaut und dann begegnet man dem Islam als eine sozusagen von Jesus Christus in seinem Erlöseanspruch, Gottes Sohnanspruch, weitgehend gereinigten Religion. In der Wahrnehmung und Beschreibung des Islams als Religion des Friedens durch die Kirchen stört nicht nur Jesus, der Heiland und Erlöser für alle Menschen. Es gibt hier noch zwei weitere Störenfriede, die ich doch noch nennen möchte, die man besser nicht beachtet. Das sind zum einen die Christen in muslimischen Mehrheitsgesellschaften bzw. in Kriegs- und Dschihadistengebieten, die immer mehr einer grausamen Verfolgung ausgesetzt sind. Das ganze Thema Christenverfolgung ist im landeskirchlichen Protestantismus ein Trauerspiel ganz, ganz schlimmer Art. Erst als säkulare Medien anfingen, bei uns in Deutschland Christenverfolgung zu thematisieren, dann haben die Kirchen auch so langsam angefangen, sich das überhaupt ja vorzunehmen. Vorher sind Menschen, die innerhalb der Kirche von Christenverfolgung sprachen, auch genau in diese Fundamentalisten, Sektierer, Islamfeinde-Ecke geschoben worden. Da war man sofort, wenn man sofort seinen Hut gehabt. Eine besondere Wiederholung dieses Trauerspiels erleben wir aktuell bei dem Thema der religiös motivierten Übergriffe auf christliche Flüchtlinge in deutschen Flüchtlingsunterkünften. Es ist ja ungeheuer, dass Christen gerade aus den orientalischen Kirchen bzw. eben aus Kirchen im arabischen Raum zu uns fliehen, weil sie einen militanten Islam erleben. Und dann erleben sie in Flüchtlingsunterkünften bei uns genau die Fortsetzung unter Duldung der deutschen Behörden. Als Open Door vor, wie viel ist jetzt hier, 5 Wochen etwa, mit anderen Gruppen zusammen eine Studie veröffentlicht haben, in dem sie diesen Übergriffen nachgegangen sind, ist das Ganze mit einem Paukenschlag an die Öffentlichkeit gekommen. Was passierte? Die Kirchen fingen an zu eiern. Und ihre erste Reaktion ist, dass sie das Ganze jetzt ungeheuer problematisieren. Und man muss sich klar machen, Kirchen problematisieren die Aussagen christlicher Flüchtlinge. Die sagen, ja, die machen es ja nur um Vorteile da zu erringen. Es ist ungeheuerlich, mit welcher Arroganz unsere Kirche dieses Thema entweder ignoriert oder umbiegt, dass es ins eigene Klischee passt. Der Christ, der durch Moslems bedrängt oder verfolgt wird, ist einfach nicht vorgesehen. Denn der Islam, bitte nachsprechen, ist eine Religion des Friedens. Es gibt noch einen zweiten Störenfried, den möchte ich hier auch ganz bewusst benennen, in diesem wohltemperierten Gespräch mit dem Islam als Religion des Friedens. Das ist der Hass auf Israel. Denn in den islamisch-arabischen Ländern gehört der Hass auf Israel und die Juden sozusagen zur kulturellen DNA, die nicht darum verschwindet, wenn die Menschen bei uns leben. Das ganze Thema islamischer Antisemitismus wird von unseren Kirchen kaum oder äußerst ungern thematisiert. Lieber wird es verschwiegen. Und wo es doch nicht zu verschweigen ist, da zeigt man sogar ein gewisses Verständnis, da ja Israel ein ganz brutales Besatzungsregime gegen die Palästinenser ausüben. Und hier spielt leider der Lutherische Weltbund eine besonders negative Rolle. In unserer Fürbitte für ihn darf dieser Punkt auch ausdrücklich genannt sein. Zur großen Not unserer gegenwärtigen Kirchen der Reformation gehört, und das Schlimme und Traurige ist, dass diese Not gar nicht empfunden wird, so wie das in dem Jeremia-Zitat heute Morgen war, das Volk hat es gerne, gell? Die völlige Verweigerung des Gesprächs mit den messianischen Juden. Ja, man kann schon von einer Verweigerung der Wahrnehmung sprechen, dass es messianische Juden überhaupt gibt. Und wir haben gerade mit Benjamin darüber gesprochen, ein nicht einflussreicher deutscher Theologe, der im Moment in Israel lebt, der Rainer Stuhlmann, zieht ja im Grunde mit dieser Parole durch die Gegend und sagt, messianische Juden gibt es nicht, das sind alles amerikanische Priester. Falls man sich... Ja. Und der Mann war rheinischer Oberkirchenrat, also das ist ein ganz bekannter innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland, hat er auch ein ziemliches Gewicht. Falls man sie doch wahrnehmen muss, dann sind es evangelikale Sektierer, die den ordentlichen jüdisch-christlichen Dialog stören, weil sie Judenmission betreiben. Das ist ja dann das Killer, sozusagen die Killerphrase. Natürlich ist der christlich-jüdische Dialog ein großer Gewinn, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und da hat auch der Kirchentag in früheren Jahrzehnten einen wichtigen Dienst geleistet, ganz gewiss. Aber dass man jetzt solchermaßen sklavisch daran, also ängstlich daran hängt und sich überhaupt keinen Dialog, kein Gespräch mit den messianischen Juden, die ja Glaubensgeschwister sind, die ja den gemeinsamen Herrn anbeten, an ihn glauben, dass man das aussperrt, das halte ich für ganz fatal. In der Ökumene, als der Protestantismus sich für die Unterstützung der Gender-Agenda entschieden hat, da hat man gesagt, ja, den Katholiken, denen kann man was zumuten, gute Freundschaften ertragen Spannung. Ruckzuck, da war man nicht so kleinig. Aber da wird peinlich drauf geachtet und das führt dazu, dass messianische Juden im Grunde nicht existieren. Dass der Richard in diesem Jahr auf dem Kirchentag als messianischer Jude in einer Veranstaltung auftrat, ist ein echtes Wunder. Und dir, lieber Richard, nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Danke. Ja. Und denen, die sich dafür eingesetzt haben, genau. Und den vielen, die dafür gebetet haben. Mit dem simplen Klischee der Judenmission hält man sich das Thema messianische Juden vom Hals. Und die Kirchentage sind ja ein besonders trauriges Beispiel, weil da darf ja jeder kommen. Also wer bei Kirchentagen alles auftritt, da erstaunen sie ja. Aber die messianische Juden und homosexuell geprägte Leute, die ihre Homosexualität nicht ausleben, die dürfen nicht auf den Kirchentag. Wieder ja, sind es deutsche Christen, die Juden sagen, was richtig und falsch ist. Es ist eine tiefe geistliche Blindheit, die die deutschen Kirchen der Reformation daran hindert, sich den messianischen Juden und ihrer so wichtigen Botschaft zu öffnen. Ich komme zum Schluss. Ich habe mit einem Zitat von Papst Benedikt begonnen. Ich möchte auch mit einem Zitat von ihm schließen. Braucht der Mensch aus der gleichen Ansprache ist das. Oder es kann aus der Predigt sein, aber aus dem gleichen Anlass in Erfurt vor 5 Jahren. Braucht der Mensch Gott oder geht es auch ohne ihn ganz gut? Wenn in einer ersten Phase der Abwesenheit Gottes sein Licht noch nachleuchtet und die Ordnungen des menschlichen Lebens und Daseins zusammenhält, so scheint es, dass es auch ohne Gott ganz gut geht. Aber je weiter die Welt sich von Gott entfernt, desto klarer wird, dass der Mensch in der Hybris der Macht, in der Leere des Herzens und im Verlangen nach Erfüllung und Glück immer mehr das Leben verliert. Der Durst nach dem Unendlichen ist im Menschen unausrottbar da. Der Mensch ist auf Gott hin erschaffen und braucht ihn. Unser erster ökumenischer Dienst in dieser Zeit muss es sein, gemeinsam die Gegenwart des lebendigen Gottes zu bezeugen und damit der Welt die Antwort zu geben, die sie braucht. Zu diesem Grundzeugnis für Gott gehört natürlich ganz zentral das Zeugnis für Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, der mit uns gelebt, für uns gelitten, für uns gestorben und in der Auferstehung die Tür des Todes aufgerissen hat. Liebe Freunde, stärken wir uns in diesem Glauben. Helfen wir uns, ihn zu lieben. Das ist die größte ökumenische Aufgabe, die uns mitten in das Gebet Jesu hineinführt. Nicht nur für diese hier, bitte ich, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Amen.